Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Willkommen in der Unternehmer-Lounge. Wie immer begrüße ich meinen wunderbaren Co-Host Fabian Senf. Hallo Fabian, sehr gegrüßt.
Moin Daniel. Ich finde, unsere Anfänger haben immer ein bisschen leicht einen kleinen Stock am Arsch, ne?
Ja. Aber wir schaffen es ja, uns irgendwie ein bisschen dann zurechtzuziehen und einen Stock zu ziehen.
Ja, wir retten uns mal hinten raus. Das muss man schon mal sagen. Wir retten uns. Jawohl. Ja, willkommen zur Unternehmer-Lounge, dem Unternehmer-Podcast von Daniel Thiele und meiner Wenigkeit Fabian Senf. Bei der Unternehmer-Lounge soll es darum gehen, dass wir jede zweite Folge einen Unternehmer im Interview haben, wie das letzte Mal Nicolas Brenne zum Beispiel, um mehr über sein Gewerk zu erfahren, das Business dahinter, euch einfach Inspiration zu liefern für euer Business, für euer Geschäftsmodell und einfach auch mehr über die Person zu erfahren. Ja,
genau. Und jetzt sind wir wieder zu zweit dran. So wie ich es verstehe, sprechen wir und dann wollen wir ein bisschen Schwerpunkt legen auf, was machen wir beide eigentlich?
Genau, also ich glaube, das kam in den ersten paar Folgen noch nicht so ganz prägnant durch. Deshalb müssten wir da nochmal reinspringen, damit ihr über uns überhaupt nochmal wisst, was unser Gewerk ist, was wir tun, was wir in unserem alltäglichen Arbeitsleben als Unternehmer tun und was wir auch für unsere Kunden anbieten. Genau, einfach ein bisschen Fachwissen, aus dem ihr auch genauso viel mitnehmen könnt für euch selbst. Ja genau, dass ihr einfach Fachwissen mitnehmen könnt für euer Business und wir euch da ein paar Tipps liefern können.
Zumindest wollen wir es versuchen.
Damit ihr euch dann selber vor Gericht verteidigen könnt. Wie stehst du dazu, Daniel? Selber vor Gericht verteidigen?
Ich würde, glaube ich, noch nicht mal mich selber vor Gericht verteidigen. Also man sagt immer, wer sich selbst verteidigt, hat einen Esel zum Mandanten. Und das trifft's. Man kann einfach nicht mit diesem klaren Blick von außen drauf schauen, wenn man selber so involviert ist.
Ich höre recht viele True Crime Podcasts und das ist, glaube ich, so ein Thema, was Serienmörder gerne machen, oder? Dass sie sich so selbst vor Gericht verteidigen. Ja, zumindest hatte ich das einige Male. Ich glaube, Ted Bundy hat sich selber verteidigt, John Wayne Gacy.
Ja. Gerade bei den Serienmördern kommt es ja auch vor, dass die einfach einen recht hohen IQ haben, ne? Weil es mordet sich gar nicht so einfach, so unauffällig. Ich will das jetzt nicht loben, ne? Aber ich sag mal so, ab einer gewissen Anzahl an verschwundenen Leuten wird es halt auffällig. Und da fragt man jemand nach. Und da muss man schon wirklich vorsichtig sein, dass man alles berücksichtigt, dass man keine Spuren zurücklässt, dass man halt auch ein bisschen den Modus operandi ein bisschen ändert. Wie versteckt man Sachen? Wie versteckt man die Leichen? Ist man zu selbstverliebt und nimmt Trophäen mit? Ja, also bei Rückfragen am besten vorher mit eurem Anwalt sprechen.
Grandios. Es mordet sich nicht einfach, was ein Einstiegsstatement. Daniel, du bist ja Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Stimmt absolut. Fachanwalt für Verkehrsrecht und ich habe den Fachanwaltskurs im Versicherungsrecht besucht. Und habe also die theoretischen Grundkenntnisse, um alles zu machen. Und die Fachanwaltschaften ist ein bisschen so, dass man dadurch seine fachliche Exzellenz zeigt. Und um diesen Titel dann führen zu dürfen, braucht man theoretisches Rüstzeug und auch dann noch ein praktisches Rüstzeug durch x verschiedene Fälle, die im Versicherungsrecht auch vor Gericht sein müssen. Und auch immer gegen die eigene Versicherung gerichtet werden müssen. Und das, die suche ich gerade noch zusammen. Das also fehlt mir noch, um dann den zweiten Titel neben dem Verkehrsrecht führen zu dürfen.
Also mit Verkehrsrecht hat man ja im Alltag recht viel zu tun, weil ich glaube, wir sind ja alle irgendwie mobil unterwegs, ob das nun mit Fahrrad, Auto, was auch immer so ist. Wir sind ja mobil. Eine sehr mobile Gesellschaft.
Ja, genau so ist es. Also das kann man sich wirklich gut vorstellen. Man ist irgendwie mit seinem Kfz also so unterwegs, fährt an eine rote Ampel ran und plötzlich knallt es von hinten. Ja, jemand ist einem draufgefahren und nun geht's los. Und jahrelang war es so, dass die Versicherung einfach auch den Schaden bezahlt haben. Ne? Man geht raus und sagt, Versicherung, dafür ist sie da, dafür zahlen wir alle. Es ist ja eine Pflichtversicherung. Jeder, der im Straßenverkehr teilnimmt, muss eine Versicherung vorhalten, damit man dann auch abgesichert ist, ne? Auch weil so ein Schaden kann schnell hoch werden und da, weil eine Privatperson das sonst nicht irgendwie verauslagen kann oder zahlen kann, ist das dafür nötig. Und diese Versicherung, die zahlen nicht mehr so bereitwillig. Warum? Ja, sie sind nicht mehr wie früher irgendwie Treuhänder oder ähnliches, sondern sie nehmen am Markt teil und wollen auch Profit machen. Und das führt dazu, dass manche Positionen auch mit Spitzenstift kontrolliert werden. Und das kann auch dazu führen, dass die Ansprüche, die einem eigentlich hier zustehen, nicht so gezahlt werden, wie man das gern möchte. Und da ist die Rechtsprechung recht hart, die sagt, ja, man kann sich, während der Schaden so vierstellig ist, ich sage mal 1.500 Euro, das sind wahrscheinlich schon 1.200, aber da ist man dann auf der sicheren Seite, kann man sich einen Sachverständigen kommen lassen, der das schätzt, weil, wenn man einen Versicherungsgutachter kommen lässt, der weiß ja, er schreibt die Rechnung der Versicherung quasi vor und dann werden die natürlich nicht das Maximum rausholen, sondern eher schauen, wie kann ich meinen Arbeitgeber der Versicherung ein bisschen schonen. Und dafür kann man sich einen Sachverständigen holen und einem steht auch ein Anwalt zur Seite, einfach um dieses Missverhältnis Versicherung machen, das jeden Tag, Anwälte nicht, ein bisschen auszugleichen. Und ich bin dann dafür da, die weiteren Positionen wie Mietwagen, wie Nutzungsentschädigung, wie Schmerzensgeld, wie Verdienstausfall, wie alle möglichen Positionen, merkantiler Minderwert und so weiter, für den Kunden reinzuholen.
Hast du da so einen Top-1-Fall, den du ganz, ganz oft in deinem Alltag hast? Oder ist es sehr individuell immer? Also so ein, weiß nicht, Auffahrunfall oder geblitzt, wahrscheinlich eins von den beiden.
Das Blitzen ist dann wieder ja ein Bußgeldverfahren. Ne? Das ist ja eine, also so Ordnungswidrigkeiten, wo man dann primär, jemand fährt zu schnell, wird geblitzt, wird angehalten. Jemand fährt bei Rot, wird geblitzt oder wird angehalten. Und dann kann man natürlich auch mit Fahrverbot rechnen oder mit einer Geldstrafe und mit Punkten in Flensburg. Da gibt es auch ein paar Stufen. Aber bei spätestens 8 Punkten ist dann auch der Führerschein weg. Um das zu verhindern, bin ich da. Und das macht so vielleicht 2/3 bis zu 70% meines Anwalts, also alltags aus. Und klassischer Standardfall, das ist schon die Auffahrgeschichte. Ne? Jemand hält am Kreisverkehr, jemand fährt auf, jemand will links abbiegen, schaut nicht, dass also hinter einem jemand kommt. Und was zugenommen hat bei mir, sind die Fälle von klaren Unfällen. Also wo eigentlich klar ist, okay, der andere ist schuld. War es früher so, das musste nicht zum Anwalt, aber durch dieses Regulierungsverhalten der Versicherer sollte, und es muss nicht bei mir sein, aber würde ich empfehlen, jeden Unfall zum Anwalt zu geben.
Gibt es da denn sowas, ich denke jetzt nur gerade dran, ja, ein guter Freund von mir, ich sag jetzt mal keinen Namen dazu, er wird sich schon angesprochen fühlen, wenn er das hört, hatte einen kleinen Geschwindigkeitsdelikt und ich habe aber sehr spät davon erfahren und da ist jetzt der Führerschein schon weg. Kann man da noch was machen? Oder ist das wirklich, muss man das, während das Verfahren läuft?
Also man hat gerade im Bußgeldverfahren, also es gibt dann immer zwei Varianten, es ist sehr viel, kann es auch in Strafverfahren also übergehen mit den bekannten Strafdelikten. Wenn es aber ein Bußgeldverfahren ist, dann kann man das als kleine Schwester des Strafverfahrens irgendwie sehen. Und da gibt es schon Fristen. Also gegen den Bußgeldbescheid hat man 14 Tage Zeit, in Rechtsmittel zu gehen. Also wenn man den klassischen Blitzer hat, dann fängt das an mit einem Anhörungsbogen. Du, das Auto ist auf den und den also zugelassen. Hier ist ein Foto. Bist du das? Warst du das? Willst du dich irgendwie da äußern? Und dann kann man schon die ersten Fehler machen. Und spätestens dann sollte man eigentlich auch einen Anwalt konsultieren. Ich habe immer, für mich persönlich, mache ich es immer so und ich würde es auch meinen Mandanten so raten, sobald es Punkte gibt, wird es spannend. Ist es nur eine Geldstrafe, die dann 55 Euro oder ähnliches hat, ne, 35 Euro Verwarngeld, würde ich persönlich zahlen.
Ich habe mal so eine absurde Doku gesehen, die kam mir irgendwie so wie eine absolute Grauzone vor. Da ging es um Strohmänner bei Blitzerdelikten und so. Es gibt ja Firmen, die das anbieten. Wie legal ist das?
Gar nicht die sind auch nicht sehr publik. Also es gibt ein paar Phänomene in Deutschland, die liegen vor. Beispielsweise man hat eine Cousine und die hat mehrere PKWs, also angemeldet. Und dann bekommt sie plötzlich ein Delikt und soll dann sagen, ist es Cousin A oder Cousin B oder Cousin F? Und die Cousine wird sich nicht dran erinnern, welche Cousin das ist. Und dann sehen die sich alle irgendwie also ähnlich. Und dann sind die Fotos ein bisschen grobkörnig. Und irgendwann wird es dann so, noch besser, sie hat vielleicht sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht und so weiter. Ist aber klar, dass es nicht die Cousine ist, weil man offenkundig sieht, das ist ja auch ein anderes Geschlecht. Und dann kann auch die Behörde irgendwann sagen, gut, du kriegst jetzt die Auflage, ein Fahrtenbuch zu führen. Und dann macht man Folgendes, man meldet alle Fahrzeuge bei der Cousine ab, weil die hat wahrscheinlich sowieso keinen Führerschein, und meldet es auf Cousine B an.
Zählt das denn auch schon unter Strohmann? Also ich kann mich nur daran erinnern, ich fand das auch ein bisschen absurd, weil das so...
Das zählt unter Strohmann, ist natürlich kein, würde ich natürlich als Anwalt nie empfehlen. Ne? Ich kann nur sagen, dass es so gemacht wird. Ist natürlich eine gewisse Strohmann-Lösung, und das ist jedem, der in der Branche tätig ist, auch ein bisschen bekannt.
Ja, das ist, ich fand das so... Also wirklich nochmal absurd, weil selbst dieser, ich weiß nicht, wahrscheinlich Geschäftsführer, also der das Ding geleitet hat, hat sich mit Gesicht in einem Interview in der Doku gezeigt, weil er der Meinung war, wir bewegen uns hier in einer Grauzone. Fand ich schon spannend. Also da musste ich kurz schlucken, weil das hätte ich nicht erwartet, dass man sich das traut bei so einem dubiosen Thema.
Also es ist ja schon auch eine falsche Verdächtigung in einer gewissen Weise, ne? Gegenüber demjenigen, wo man dann sagt, nein, das ist XY ist gefahren. Und das kann auch erhebliche Folgen haben. Ich meine, am Ende kommt's raus, ne? Das ist auch immer die Variante, weil wenn man jemanden angibt, der einem ähnlich sieht, dann hat man da vielleicht, aber ich würde dieses Vabon-Spiel nicht also eingehen.
Ich glaube, da ging es darum, dass sie mehr oder weniger nicht auffindbare Personen genommen haben, deren Namen und Adresse und denen die Punkte drauf geschrieben haben, aber diese Personen wurden irgendwie von dem Unternehmen organisiert. Also es war ganz absurd. Also daran hat alles irgendwie dubios gewirkt.
Also ich müsste das natürlich in Ruhe durchprüfen. Vollmacht würdest du mir einfach dann zurücksenden, machen einfach zu einem ordentlichen Stundenhonorar, dann kriegst du ein ordentliches Gutachten von mir. Aber
so viel zum Thema Freundschaft.
Genau. Ja. Du weißt ja, bei diesem Satz, irgendwie Fragen kostet nichts, lacht immer ein Anwalt, ne? Aber ich sehe dann eine strafrechtliche Bewandtnis und ich würde das auch versuchen, irgendwie einzugreifen, da auch was zu machen. Das Problem ist halt, wie wirst du den habhaft, ne? Weil das, was am Ende passiert, ist, du vernetzt zwei Menschen. Ich meine, bei diesem Cousinenfall, der ist auch bekannt, ne? Wenn jemand mehrere Fahrzeuge hat, hat gar keinen Führerschein, das ist ja schön auseinander, das muss ja nicht zusammenfallen in Deutschland.
Ich wollte dich da jetzt gerade nicht challengen oder so, ich fand das nur so absurd, als ich das gesehen hatte und wir hatten da noch nicht drüber gesprochen.
Also rechtliche Grauzone auf jeden Fall, meines Erachtens ist es auch kein Grau mehr, sondern es geht langsam ins Richtung Schwarz.
Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht geprüft, aber schon nachvollziehbar. Und auch, mal davon abgesehen, dass es absurd teuer war, was die da für die Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Da hätte man sich halt auch einfach direkt einen Anwalt nehmen können.
Ich meine, der Führerschein ist wichtig, ne? Also der Führerschein ist wichtig, gerade in ländlichen Regionen, wo der öffentliche Nahverkehr nicht besonders ist, man vielleicht nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügt, sich einen Fahrer zu nehmen, ist das ein Riesenproblem.
Klassiker, wer das nicht hat, absolut komisch. Wer sich keinen Fahrer leisten kann.
Low-Performer, ne? ich musste da sehr schmunzeln, weil mir das wirklich mal in der Gerichtsverhandlung passiert ist. Also mein Mandant hat rumgejammert, es ist alles so schwierig und ich kriege keine Leute und ich kann es mir nicht leisten. Und das Fahrverbot, das ist für meine Firma wirklich, wirklich richtig schlecht. Und ich hatte ihm gesagt, ja, wie viel verdienen Sie? Ja, will ich nicht öffentlich sagen. Okay, sagen Sie es bitte nicht. Ja, wenn gefragt wird, stammeln Sie rum, sagen, ja, ich habe also geordnete Verhältnisse, mehr sagen Sie dazu bitte nicht. Und dann fragt dann die Richterin in der Verhandlung, wie viel Umsatz macht denn Ihre Firma? Und dann hat er halt gesagt, irgendwie 70 Millionen im Jahr. Und dann hat sie gesagt, ja gut, aber dann können Sie sich auch einen Fahrer nehmen.
Oh, wow. Warte mal, das wird wirklich in Betracht gezogen ab einem bestimmten...
Klar, bestimmten klar. Weil, ich meine, weil die Regelstrafe ist ja dann, also das war ein Fall, wo ein Fahrverbot in Frage kommt, ne? Und da muss man halt schauen, warum trifft dann das Fahrverbot in dem einzelnen Fall denjenigen so hart, dass es nicht mehr hinnehmbar ist? Und das soll ja also harte treffen. Man will ja den erziehen. Man will ja, dass er nicht mehr schnell fährt, nicht mehr bei Rot fährt oder ähnliches. Und um davon dann abzuweichen und eine Sonderausnahme zu machen, weil die Sterne und der Mond genau richtig stehen. Weil beispielsweise, der hat eine winzige Firma, er hat irgendwie einen Angestellten und der müsste zumachen, wenn er nicht kann, ne? Oder wird entlassen oder ähnliches. Das muss man irgendwie darlegen. Und wenn der sich natürlich einfach für die 4 Wochen einen Fahrer nehmen kann, dann mag den das wehtun, aber dafür ist auch die Geldstrafe im Vergleich zu seinem Einkommen recht niedrig.
Das hätte ich aber tatsächlich nicht gedacht, dass das da so, das ist ja so ein bisschen ähnlich, wenn zum Beispiel eine BU greift. Es gibt ja verschiedene Berufsunfähigkeitsversicherung. Und gerade bei Selbstständigen ist ja dann immer dieses Thema Umorganisation. Also wenn du quasi deinen jetzigen Beruf nicht mehr ausüben kannst, wie könntest du das Unternehmen umstrukturieren, dass du es wieder kannst? Das ist ja eigentlich das nur halt im Rechtssinne. Könntest du es umstrukturieren, dein privates Leben?
Rein juristisch ist es was anderes, weil das eine ist quasi eine Maßnahme der Besserung, die du quasi dann nicht antreten kannst, weil es dich extrem treffen würde. Und also das andere ist halt eine gewisse Art von Schadensminderungspflicht dir gegenüber deinem Vertragspartner als Versicherung. Aber manchmal muss man auch im Recht dann sich ein bisschen drehen, wenn man etwas möchte.
Ja, okay. Crazy. Das hätte ich wirklich, wirklich nicht vermutet, dass das so läuft. Aber auch irgendwie nachvollziehbar. Also jetzt nicht fernab von allem.
Ich meine, was man halt nicht will, ist, dass dann am Ende der Geschäftsführer vorne steht und sagt, ja, hier, ich zahle einfach viel mehr Geld. Und viel mehr Geld ist für den Geschäftsführer immer noch also prozentual weniger als für den Arbeitnehmer, der gerade von der Schicht zurückkommt und ein bisschen verschlafen zu schnell fährt. Um das halt nicht zu machen, sieht man die Regel recht scharf.
Wie ist so deine Erfolgsquote, wenn du ein Mandat annimmst? Du hast es ja immer gesagt, du lehnst ja gerade, ich glaube, es war die letzte Folge von uns zu zweit, dass du ja Mandate auch ablehnst, wenn du der Meinung bist, du kannst sie nicht gewinnen. Also oder zumindest den Besserung rausholen.
Genau. Also ich versuche schon, ich will ja, dass meine Mandanten wiederkommen. Und was ich nicht möchte, ist, dass sie also Anwaltskosten zahlen und für sich null Mehrwert mitnehmen. Ich gehe da auch ein bisschen in Vorleistung, indem ich das halt oftmals prüfe, gerade in zivilen Verkehrsunfällen oder auch in Bußgeldsachen. Da muss ich fairerweise sagen, ich muss halt erstmal in die Akten schauen. Also die gerade Bußgeldsachen kann ich oftmals, es sei denn, ich kenne die Blitzerstelle oder es gibt irgendeine Besonderheit, beispielsweise bei Wechselzeichenanlagen, gerade vor Tunnel oder ähnliches, wo die Geschwindigkeit manchmal variiert, dann gibt es manchmal so Tagesvorschriften. Und dann kann es schon passieren, dass da ein Fehler drin ist und es ein Sonntag war und kein Werktag und dann quasi die Geschwindigkeitsvorschrift nicht gilt. Da kann man schon manchmal vorab sagen, das hat Aussicht auf Erfolg oder nicht, aber oftmals ist vorher das Aktenstudium einfach wichtig und um dann zu schauen, wie ist da was zu machen.
Das heißt, wenn du quasi eine Anfrage bekommst von einem Mandanten, dann prüfst du das vorab erstmal wirklich diese extra Meile gehen, um zu schauen, hey, ist da überhaupt eine Chance? Und es ist auch ganz, also wenn du dann ein Mandat annimmst, siehst du da auch ganz klar eine Chance, dass du für deinen Mandanten einen besseren.
Genau, aussuchst. Und kann ich, also zumindest, ich sehe eine Chance, genau, ich weiß, es klappt nicht immer. Das ist manchmal ein bisschen das Tragische. Bei dem einen Fall klappt es sehr gut, weil plötzlich der Richter immer messen, der Richter hat einfach einen guten Tag. Und das ist was, das sagt kein Anwalt sehr gerne, aber manchmal gehört ein kleines bisschen Feenstaub und ein kleines bisschen Glück dazu. Es gibt Tage, dann steht der Richter plötzlich auf, ist super gelaunt oder wurde selber geblitzt und ist einfach ein bisschen aufgeregt und sagt, ja, das kann ja auch nicht sein, ich habe es auch nicht gesehen und warum muss man da überhaupt blitzen? Und ein Tag B war es gerade so, dass sein Kind in der Spielstraße irgendwie angefahren wurde. Und dann sieht er natürlich die Geschwindigkeitssache viel härter als nicht. Und da ist man manchmal einfach nicht davor gefeit. Und dann sitzt man dann da und hat dem Mandanten gesagt, ich sehe da eine Chance, geht dann raus und sagt, es tut mir leid, aber wir haben es probiert. Also ein Richter hat letztens zu mir gesagt, sie haben zwar nicht gewonnen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihr Anwalt alles versucht hat.
Das ist aber auch grandios. Das ist ein schönes Statement.
Ja, fand ich auch.
Es war ausreichend. Sie haben teilgenommen. Danke sehr. Nee, das ist ja letztendlich nicht.
Gerade die Konkurrenz ist ja auch manchmal so, dass da halt ein Sachbearbeiter unzählige Fälle bearbeitet. Dass auch die Vorbereitung, die Aktenkenntnis selber dahin fahren und nicht einen Sitzungsvertreter nehmen, der halt für einen Hungerlohn diesen Termin da wahrnimmt, für mich als Verteidiger, der mich quasi da vertritt. Das mache ich manchmal auch, aber gerade ich versuche das zu vermeiden, weil einfach diese Bindung, mein Mandant hat Vertrauen zu mir und soll halt nicht durch jemanden, durch einen dritten Anwalt, der vielleicht in der Rente steht und von mir Summe X bekommt für die Verhandlung, irgendwie da vertreten werden. Und wenn ich das mache, dann suche ich auch meine Vertreter aus und die kenne ich und die sind handverlesen, weil ich halt wirklich in der Region, also Osten, primär tätig bin.
Wie oft kommt es denn aber wirklich vor, dass da mal so ein Querschläger dabei ist? Weil ich habe es jetzt von dir recht wenig gehört. Man spricht natürlich aber nicht da so krass drüber.
Was mein Querschläger?
Naja, wo du jetzt mal so einen Fall hast, der Richter hat mal einen schlechten Tag oder so. Aber aus meiner Sicht, du sagst es nicht oft. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist nicht so oft, oder?
Bei dem Beispiel mit dem Fahrverbot. Rückschläge passieren und keiner spricht da gerne drüber. Und manchmal gehe ich auch rein und sage, ja, Mandant, ich sehe hier eine gewisse Chance. Dann werde ich oftmals gefragt, wie viel Prozent. Und oftmals werde ich darauf nicht antworten können, weil es unlauter wäre. Ich kann nicht sagen, weil es einfach diese Sache, wie wirkt der Mandant? Also was ich mache, ich schätze vorher ein, wie wirkt der? Ich bin gerade in dem Bußgeldverfahren, wie wirkt der vor Gericht? Es gibt Mandanten, die willst du nicht mit zu dem Richter nehmen, weil sie zu nervös sind oder weil sie einfach nicht die Etikette oder die Art haben, die beim Richter ankommt. Das kann passieren. Ein Mandant fühlt sich so ungerecht behandelt, dass er den Richter am liebsten an die Gurgel will. Man glaubt es nicht, aber das ist meistens nicht förderlich, was die Strafzumessung angeht.
Ah, okay. Also es ist dieses Thema, wenn man einen Anwalt nimmt, also wenn der quasi der Anwalt alles für dich übernimmt, das ganze Gerede oder sowas, spielt es trotzdem noch mit rein, wie der Mandant wirkt.
Ja, weil in einer perfekten Welt würde ich manche Sachen vom Mandanten also erzählen lassen. Weil der Richter, der sieht mich und das, was ich vortrage, aber der weiß auch, ich bin Vollprofi. Das heißt, ich weiß genau, was ich sagen muss.
Ja, Menschen kaufen von Menschen.
Naja, klar, ne? Und wenn da plötzlich der Arbeitnehmer da sitzt und sagt, wenn ich dieses Fahrverbot kriege, ist morgen mein Führerschein weg. Ich habe 4 Kinder, 8, also Hühner und alle stehen auf der Straße. Das kann extrem ziehen. Und wenn ich dann sage, ja, meine Mannschaft wird da und davon also bedroht und ich kann das gut. Ja, also Geschichten erzählen kann ich, weil das ist das, was eigentlich der Anwalt muss. Der Anwalt also erzählt dir die Geschichte des Mandanten und wird die noch juristisch ein bisschen verstricken und ein bisschen ausschmücken. Aber das ist natürlich, es wirkt einfach mehr, wenn das der Betroffene macht. Kann man nicht immer machen, aus Gründen, und es gibt auch Richter, wo man immer ohne kommen sollte, weil es gibt manche, die sind auch mit mir alleine lockerer, als wenn dann der Mandant da ist, weil da fühlen sie auch ein bisschen beobachtet. Das sind alles Varianten, was klappen kann. Aber das sind so viele Parameter, die zwischenmenschlich sind, irgendwo, die zwischen den Gerichtszeilen stecken, was einfach, was mit Erfahrung sagt, dass sowas schwer in Zahlen zu bemessen ist.
Ja.
Also ich kann nur empfehlen, schließt einen Rechtsschutz ab, gerade im Verkehr, und dann probieren wir es.
Ich glaube, als Abschluss wäre nochmal ganz gut so eine Bullet-Point-Liste, was du machst und was du nicht machst, welche Fälle. Blitzer hatten wir, Auffahrunfälle.
Überhaupt, also Verkehrsunfälle, Strafsachen, sobald ein PKW drin ist, oder Fahrrad oder E-Roller oder. Ich hatte mal einen Unfall, da ist ein Flugzeug auf einem PKW gelandet. Das war ein putziger Fall. Da hat es jemanden, es war so ein Segelflugzeug und das hat irgendwie im Landevorgang war irgendwie so eine Seitenböe und da hat es den auf die Autobahn versetzt. What? Und dann landet der halt einfach neben diesem Flugplatz auf einem Ford.
Oh Gott.
Die Familie erschrocken, ist aber nichts passiert. Und am Ende ist das eine super Geschichte.
Segelflug habe ich tatsächlich einen komischen Bezug zu. Ne? Mein Vater ist ja hobbymäßig Segelfluglehrer.
Bedeutet das, dass wir eine Podcast-Folge auch mal in der Luft aufnehmen können?
Könnten wir. Das wäre witzig.
Quasi on air?
Ey, die Wortspiele sind heute wirklich on point. In dem Vorgespräch war das schon wieder grandios. Um das Thema nochmal kurz abzuschließen. Also, wenn ihr genau diese Themen habt, die Daniel gerade genannt hat, da kann man einiges rausreißen. Daniel arbeitet da auch sehr ehrlich. Durfte ich in meinem eigenen Freundeskreis schon Erfahrung mitmachen. Das ist alles brutal gut gegangen. Also
was ich sagen kann, es gibt viele Sachen, die ich nicht mache. Ich kann kein Familienrecht, ich kann kein Erbrecht, ich kann kein Baurecht. Da würde ich euch immer an Kollegen verweisen, die das also besser können. Aber dieses Vermitteln, das mache ich auch gerne.
Da bist du ja aber auch ein grandioser Dreh- und Angelpunkt. Weil du hast ja vorhin gesagt, du sortierst das ja schon aus. Wer
genau. Da sitzt und wer nicht. Und ich hab mir ein Netzwerk also aufgebaut von Leuten, wo ich weiß, wenn ich jemanden hinschicke, dann bekommen die super Arbeit. Und das bin ich auch ein bisschen meinen Mandanten schuldig und den Anfragen, die ich bekomme. Wie komme ich jetzt von den Anfragen, die ich bekomme, jetzt zu dir, mein lieber Fabian?
Wieso? Das ist auch ein relativ guter Elevator-Pitch. Anfragen bekommen? Neukundenanfragen? Das ist doch jetzt gar nicht so abwegig.
So ist es. So ist es. Fabian, wir haben ja nun auch durch BNI viel Elevator-Pitches geübt. Magst du mal einen vom Stapel lassen?
Kann ich gerne tun. Und wenn es erklärungsbedürftig ist, dann kriegst du danach natürlich eh noch keine Antwort darauf. Natürlich nicht. Wir beenden die Folge danach einfach. Also ich bin ja eigentlich, wenn man es unter ein Gewerk runterbrechen will, bin ich Videoproduzent. Und meine Aufgabe ist es, Unternehmen mit Videotestimonials zu vermarkten. Das heißt, wir holen zufriedene Kunden vor die Kamera und nutzen diese als Vermarktungsmittel, weil letztendlich will man ja von Dienstleistern kaufen, die grandiose Ergebnisse liefern. Und das nutzen wir eben nicht nur, wie du es bei Google oder Proven Expert hast, wenn man schon nach dem Unternehmen sucht, sondern diese Kundenbewertungen kann man auch so nutzen, dass man dort aktiv in die Bedarfserzeugung geht. Das heißt, aktiv, also Werbekampagnen draufschaltet und so weiter und so fort, weil das einfach, naja, zufriedene Kunden sind das beste Marketingmittel eines Unternehmens.
Kannst du über ein Projekt sprechen, wo du rausgegangen bist und sagst, ja, so sieht der Prototyp aus?
Also Prototyp wird man oftmals gefragt, so nach dem Motto, hast du denn in dieser Branche Referenzen oder hast du denn schon mal exakt sowas produziert? Und die Antwort wird in 90% der Fälle nein sein. Das Produkt des Videotestimonials ist ja letztendlich irgendwo immer das Gleichbleibende, aber du produzierst natürlich individuell fürs Unternehmen. Da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wie wir das machen und warum wir das tun. Jetzt mal als Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Optiker oder Optikerin in dem Fall in Zwickau. Liebe Grüße an Vanessa Zügel, bin auch persönlich sehr überzeugt von ihrer Leistung. Sie ist, glaube ich, von ihrer Expertise unter den Top 15 in Deutschland, von den besten Augenoptikerinnen oder Optikern. Und da war die Mission, Zwickau ist jetzt nicht die größte Stadt und es gibt viel Konkurrenz, gerade was Optiker angeht. Und sie ist einfach noch nicht so bekannt mit ihrem eigenen Geschäft gewesen. Und da haben wir zum Beispiel Kunden vor die Kamera geholt und haben diese Geschichte erzählt, wie sie sich vorher beim Augenarzt aufgehoben gefühlt haben, dass sie da sich wie so eine Nummer gefühlt haben und dass auch nicht wirklich eine Besserung da war, was ihre Augengesundheit anging. Vielmehr sogar eine Verschlechterung teilweise. Und dass es seitdem die bei Vanessa sind, eben komplett anders ist. Und dass sie sich wirklich Zeit nimmt, individuell von vorne bis hinten. Also ich habe selber mal mitgemacht, diese Betreuung, die du da hast, ist einfach einzigartig. Und was Vanessa aus den Augen rauslesen kann, das ist unglaublich von der Expertise, die sie hat. Also es hat teilweise manchmal nicht mal mit Augengesundheit zu tun, sondern sie sieht an Augen, dass da irgendwas anderes im Körper nicht stimmt. Und da ging es darum, das eben darzustellen. Diese Kundengeschichte, was die Ausgangssituation war wie es behoben wurde und dann das mit Emotionen zu verpacken, weil ich glaube, wenn man eine bessere Augengesundheit hat, dann ist man davon schon begeistert. Ja, also so im Groben, das wäre jetzt mal ein Beispielprojekt da zum Beispiel gewesen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das natürlich auch visuell sehr viel Wirkmacht hat, ne? Wenn man auch jemanden mit Brille da sitzen hat, der auch davon völlig überzeugt ist und das schildert und das wirkt ja.
Genau, richtig, richtig, weil das eben die Anwender letztendlich sind und da sieht man, was das Leben, was im Leben beeinflusst wurde und dann hast du natürlich ein total emotional geladenes Video dahinter.
Und gab es ein Feedback, was also die Messbarkeit der Kampagne bezogen hatte, wie die war?
Ja, sie ist ausgebucht. Für, ich glaube, 3 Monate in Advance. Also 3 Monate in der Zukunft.
Das heißt, man kann schon sagen, Marketing bei Fabian Senf lohnt sich. Videotestimonials bei Marketing Senf. Videotestimonials bei Fabian Senf lohnen sich?
Wenn du das so formulieren möchtest, klar.
Geht. Das möchte ich.
Die Blumen nehme ich gerne an.
Recruiting. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mich das eine Video, das du gezeigt hast von diesem Friseurladen so überzeugt hat von dir, weil es einfach so lebendig, das war so authentisch, das war im Englischen sagt man vibrant, aber ich glaube, lebendig trifft das ganz gut als Recruiting-Tool. Ich meine, wir sind ja doch im Arbeitnehmermarkt. Merkst du da noch eine Verschiebung?
Du meinst, dass sich Arbeitnehmer die Jobs mittlerweile aussuchen können?
Genau. Mhm.
Inwiefern meinst du jetzt gerade Verschiebung?
Dass da einfach auch die Bereitschaft für Recruiting-Sachen zunimmt. Und wie passt du da rein?
Ja, natürlich. Also in den letzten Jahren war ja Social Recruiting Markt unglaublich riesig. Ist er immer noch. Aber, jetzt kommt auch das Aber, wir sind ja gerade in einer Situation, wo auch Kosten steigen, wirtschaftlich gesehen. Und dort einige Unternehmen aufhören einzustellen. Also es hat sich in den letzten 2 Jahren ungefähr bisschen wieder zurück verschoben. Also dieser Boom ist gerade nicht mehr so, wie er war. Noch dazu kommt, dass immer und immer und immer mehr Anbieter in den Markt zugestiegen sind. Aber ja, für Recruiting macht das tatsächlich auch total Sinn, weil wenn das Unternehmen oder eine offene Stelle im Unternehmen mit den Mitarbeitern dahinter vermarktet, hast du auch die Situation, ein Jobwechsel ist viel mehr eine emotionale Entscheidung als eine faktische. Wegen 200 Euro mehr im Monat werden nicht so viele den Job wechseln, wie man vielleicht denkt. Mhm. Nicht die komplette Arbeitsfamilie aufgeben, nicht alles stehen und liegen lassen und wahrscheinlich sogar noch umziehen. Wenn es dazu kommen könnte, wenn du gerade im ländlicheren Gebiet legst, das schaffst du damit nicht. Und deshalb musst du die Leute emotional da abholen, musst ihnen zeigen, wie es im Unternehmen ist zu arbeiten, wie die Kultur da drin ist, wie die Leute, ob die jetzt wirklich zufrieden sind, ob die happy sind, wie der Arbeitsalltag aussieht. Und das kannst du eben nur, wenn du das wirklich mit den Mitarbeitern tust. Bei denen glaubt man das dann am Ende des Tages auch, wenn es authentisch produziert ist.
Also es ist nicht so, okay, ich versuche keine geschlossene Frage zu stellen, es ist nicht so, dass du einen Obstkorb abfilmst.
Das macht man tatsächlich trotzdem mal mit, aber in 90% der Fälle nur mal als Schnittbild, um das noch so zusätzlich zu zeigen. Der klare, also man sollte einfach ein paar Benefits auch nennen, auch wenn die mittlerweile ein bisschen runtergerasselt sind, aber einfach nur, um das kurz anzuschneiden, hey, wir bieten dir von den Benefits auch einiges, aber unser Team ist noch großartiger. Du hast bei uns noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Der Chef ist eine bessere Führungskraft oder sowas in der Richtung.
Ja, auch also ein bisschen Spaß.
Man nennt es, zumindest war es oftmals so, dass wir die Benefits mit kommuniziert haben, ja. Aber einfach nur, um zu zeigen, hey, wir können auch mithalten mit anderen Arbeitgebern.
Ja, mehr betrieblich Altersvorsorge haben wir.
Ja, genau sowas. Solche kleinen Dinge, dass man die einfach nur kurz aufzählt oder irgendwie visuell zeigt. Aber der Fokus liegt ja dann ganz klar auf dem Emotionalen.
Fabian, wie bist du darauf gekommen, also auf dieses Produkt? Wie hat sich das ergeben?
Ja, da muss ich tatsächlich nochmal ein kleines Stück zurückgreifen. Und zwar, ich bin ein bisschen anders reingerutscht als die meisten Videoproduzenten. Also dieses Standardbild des Videoproduzenten, wo überhaupt gar nichts dran falsch ist, ist das typische er hat eine Kamera an die Hand genommen, hatte Spaß daran und hat die ersten Arbeiten gefühlt for free gemacht und ist irgendwie dann in diese Branche reingerutscht und hat das so langsam angezogen. Ne? Das ist so diese rein kreative Seite. Das hast du auch im Grafikdesign oftmals, das hast du auch in der Fotografie, nicht nur in der Videografie. Gibt es ein paar Branchen, die so ticken, meistens kreativ. Das hat bei mir auch schon angefangen. Ich glaube, in der dritten Klasse war ich das erste Mal für einen Jugendfilmpreis nominiert, damals noch mit meiner Grundschulklasse oder einer Gruppe in meiner Grundschulklasse. Haben wir leider nur einen zweiten Platz belegt.
Kurze Zwischenfrage. Der wird irgendwo sein, ne? So auf irgendeiner VHS.
Ja.
Falls, wie viele Follower brauchen wir, damit wir den online stellen?
Oh, ich habe den tatsächlich jetzt beim letzten Mal, als ich in der Heimat zu Hause war, habe ich den gefunden.
Wir brauchen eine Zahl.
Wir müssen ja schon. Wie viele Abonnenten wir brauchen? Hm. Oh, das ist sehr interessant. Ich würde sagen, wir brauchen...
Oder du denkst bis nächste Folge mal drüber nach?
Nö.
Und sagst dann...
Du, wir können das gerne ab 250 machen.
Oder so ein Jahres, so ein Jahr Podcast?
Nö. Achso, das, ja, vielleicht zum Jubiläum, aber ja, den könnten wir mal eigentlich raushauen. Er ist schon unangenehm, aber auch irgendwie, wenn man bedenkt, dass es halt von Drittklässern ist, auch irgendwie verständlich. Ja, genau. Also da hatten wir den zweiten Platz leider nur belegt. Es hat nicht ganz gereicht.
Aber ich nehme an, weil da irgendwas auch gemauschelt wurde. Ne? Da waren irgendwelche, da waren Querfinanzierungen, da waren also Eltern, die mit reingelegt haben, Geld.
Total. Nee. Nein. Nee, alles gut. Auf jeden Fall, da hat das bei mir angefangen mit der Leidenschaft für Film. Und dann ist aber noch zusätzlich, hat man sich natürlich immer so umgeschaut, hey, was kannst du damit machen? So, du entwickelst dich ja über die Jahre auch weiter. Dann bin ich das erste Mal auf eine Filmhochschule gekommen und habe so gemerkt, naja, eigentlich ist es das nicht. Weil wenn du an der Filmhochschule zum Beispiel Babelsberg studierst, dann endest du, das klingt jetzt so, als wäre es das Schlimmste überhaupt, gar nicht, ist einfach nur nicht für mich passend, an wirklich Kunstfilmsets, das, was man im Fernsehen sieht, das, was man im Kino sieht. Du arbeitest quasi auf eine Rolle am Filmset hin, am Ende des Tages. Und das war einfach nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich wollte überall irgendwie so mitwirken. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht Filmhochschule ist es doch nicht, hat bei uns das Fach Wirtschaft und Recht angefangen. Und damit bin ich das erste Mal darauf gekommen, hey, es gibt ja noch Unternehmertum. Und fand das schon immer interessant, komplett unabhängig von der Videografiebranche. Fand ich Unternehmertum, Prozesse, Denkweisen und sowas, fand ich immer schon interessant. Dadurch bin ich in die Selbstständigkeit reingerutscht. Damals noch in der, ich glaube, es war Anfang 12. Klasse. Ja, Anfang 12. Klasse, kurz nach meinem 18. Geburtstag. Hab ich dann gesagt, okay, mache ich jetzt einfach mal. Und dann hatte ich aber auch dieses Produkt, was ich habe, ist nicht nur diese reine Kreativfilm, nicht nur das reine Videotestimonial, sondern es ist vielmehr eine Marketing- und Vertriebsberatung. Also ich arbeite mich wirklich tief in die Werte, die Vertriebsprozesse und die Marketingprozesse vom Unternehmen ein, um eben Schwachstellen herauszufinden, wo man dann mit dem Werkzeug der Videotestimonials ansetzen kann. Ich gebe dir mal kurz ein Beispiel. Ich war letztens bei einem Unternehmen, noch darf ich es nicht kommunizieren, aber ich freue mich sehr auf das Projekt. Ich war letztens bei einem Unternehmen, da haben wir dann uns mit den Beratern zusammengesetzt und wirklich geguckt, hey, was braucht ihr, um bessere Abschlussquoten zu bekommen? Wie sind die Leute vorbereitet, wenn die bei euch im Erstgespräch sitzen? Mit welcher Emotion gehen die rein? Und wo soll es am Ende des Tages hinlaufen? Weil du kannst auf der einen Seite 0815 Testimonial produzieren, ja, aber du kannst es auch so spezifisch zuschneiden, dass genau die Sachen kommuniziert werden, die dem Unternehmen am Ende des Tages das bringen. Dass Einwände gelöst werden, dass eine bestimmte Emotion rüberkommen soll, eine bestimmte Begeisterung. Und das ist eben der Fokus dabei. Also ich habe eine totale Leidenschaft an diesem strategischen Außenraum. Das macht mir richtig, richtig, richtig Spaß. Und auch die Interviews zu führen und so zu strukturieren, dass du die gesamte Geschichte perfekt erzählst. Mit authentisch Emotionen und dann auch daraus Ergebnisse kommunizierst. So erstmal aus diesem strategischen raus. Und ich habe dann klar, die ersten Jahre war das noch nicht so spezifisch, das hat sich erst über die Jahre ergeben. Ich habe dann von Produktion zu Produktion immer wieder gemerkt, das, was sich daran so reizt, ist die Arbeit mit den Menschen. Ich liebe es einfach, Interviews zu führen, mit Leuten zu reden. Deshalb bin ich auch in Netzwerken so aktiv. Ich bin eine sehr, sehr soziale Person. Und das ist das, was auch meine Arbeit ausmacht. Ich kriege das aus Leuten rausgekitzelt, was ich vor der Kamera brauche. Und das macht mir total Spaß. diese Challenge, mit Menschen zu arbeiten. Daraus ist das Produkt so ein bisschen entstanden. Einmal aus dem Strategischen, auf der anderen Seite die Arbeit mit Menschen.
Finde ich gut. Ich bin überzeugt. Ich glaube, unsere Hörer auch.
Das werden wir im Nachhinein vom Feedback der Folge mitbekommen.
Gibt's irgendein Projekt, auf das du mega Bock hättest? Irgendein Gewerk, wo du sagst, ah, das habe ich noch gar nicht gemacht, das würde ich jetzt cool finden?
Super spannende Frage, weil ich die erst heute in einem anderen Meeting beantwortet habe. Und zwar war da die Frage, von welchen Projekten hättest du, oder was macht dir Spaß und von welchen Projekten hättest du gerne mehr? Das lässt sich bei mir nicht auf eine eine Branche runterbrechen. Weil das, was mir Spaß macht, ist nicht die Arbeit mit einer spezifischen Branche, sondern ist genau das Konzept, was ich daraus entworfen habe. Damit bin ich auch sehr, 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 sehr happy, muss man auch mal auf der einen Seite sagen, weil ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und das so strukturiert, damit es mir auch genauso Spaß macht und diese Leidenschaft eben auch rüberkommt, weil nur so kann ich garantieren, dass ich eine gute Dienstleistung liefere am Ende des Tages. Was ich total mag, ist diese strategische Herausforderung. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Kampagne, es war eine Wahlkampagne, da ging es darum, die Geschichte zu erzählen, wie die Menschen, die in der Partei tätig sind, dazu gekommen sind, der Partei beizutreten und diese Geschichte zu erzählen und am Ende des Tages auf einen Nenner zu kommen, wofür sie brennen, wofür sie sich einsetzen, was sie in Leipzig bewegen möchten. Aber das mit dieser persönlichen Geschichte zu begründen, also diese strategische Challenge, die dahinter war, macht mir total Spaß. Und wenn man was auch danach messen kann, zum Beispiel, wenn wir von dem anderen Projekt, was ich jetzt noch gerade nicht kommunizieren kann, reden, da haben wir klar gesehen, okay, Abschlussquote ist das, dort soll's hin. Wie lösen wir das? Weil Videoproduktion macht mir eh Spaß, aber das ist ja in jedem Projekt verankert.
Hey, das bedeutet also, dass du für jedes Projekt zwar natürlich ein gewisses Werkzeug, also Koffer hast, aber sehr stark dann zurechtschneidest für den Einzelnen.
Genau, richtig, richtig, richtig. So sollte es eigentlich auch sein. Wenn man ordentliches Online-Marketing betreiben möchte, sollte das keine 0815-Kastenlösung sein. Das ist auch oftmals die Frage, ja, wie lang ist denn so ein Video zum Beispiel? Und ich finde zum Beispiel jede Agentur, die sagt, ja, das muss genau 2:30 sein, weil das ein Sweet Spot ist. So lang sind die meistens jetzt nicht, wenn man, also Karrierefilme, egal, es hängt davon ab. Weil letztendlich musst du am Ende des Tages, sollte es so lang sein, dass alles kommuniziert wird, was du kommuniziert brauchst. Und gerade so lang, dass die Aufmerksamkeit die ganze Zeit noch da ist. Hm. Und dafür gibt es einfach kein 0815-Schema. Weil wenn man mal dran denkt, wie lange man Netflix schaut, weil man es interessant findet, das kriegt man produziert. Es muss halt einfach zum Unternehmen, zum Angebot, zum Prozess, muss es einfach passen. Deshalb gibt es da keine 0815-Lösung.
Wenn du eine Netflix-Serie wärst, welche wärst du?
Welche ich als Person verkörpern würde oder welche ich einfach nur sehr mag?
Nee, also welche du als Person verkörperst. Also ich habe beispielsweise mal irgendwie so einen Test im Internet gemacht, welche Brotsorte ich bin.
Och. Welche bist du? Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Welche bist du?
Ich glaube, ich habe irgendwie ein Bauernbrot mit, aber mit irgendwelchen Inlay drin.
Okay, Thema konservativ.
Konservativ. Ja.
Gartenzwerg. Ja,
ich kann natürlich auch so eine Chia-Samen-Ciabatta sein, ne?
Es fällt mir jetzt gerade noch ein bisschen schwer, weil ich habe jetzt nicht so einen Test vor mir liegen, welche Serie ich bin. Aber ich glaube, meine Persönlichkeit ist so ein bisschen eine Kombination aus mehreren Serien. Auf der einen Seite mag ich Haus des Geldes sehr. Hm. Aufgrund der Strategie, also dieser gesamte Plan, wie verstrickt der ist und sowas, das mag ich total. Riesiger Fan von der Serie, auch von Berlin, die da in der Fortsetzung, also über den Charakter Berlin produziert wurde. Ganz, ganz großer Fan. Ich liebe es total. Ich mag aber auch Outer Banks. Mhm. Wer es nicht kennt, da geht es ein bisschen um so eine moderne Art der Schatzsuche, aber auch mit Lösung von oder Strategieauswahl, natürlich ein bisschen Action. Und dann, was komplett aus der Reihe fällt, ist Riverdale. Und dafür werden mich jetzt einige Leute ganz schön verurteilen, weil diese Serie wird zwischendrin ganz, 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 ganz wild. Aber die schaue ich einfach unglaublich gerne, weil das sowas Leichtes für zwischendurch ist. Ich glaube, meine Persönlichkeit ist eine Kombination aus den dreien.
Das ist eine richtig gute Antwort.
Findest du? Warum?
Weil ich auch die ganze Zeit so überlege, ich meine, wenn ich eine Frage stelle, dann probiere ich auch selber, wie würde ich drauf antworten, ne? Und ich hatte nicht so eine coole Antwort parat.
Also ich musste jetzt auch gerade in meine geschauten Serien reinschauen, also jetzt aus dem Stegreif hätte ich es nicht gewusst. Wir haben auch kurz noch Stopper zwischendurch eingelegt. Aber ja, das sind so meine, das sind einfach die, ich höre ich wieder auf mein Bauchgefühl, ne? Also es sind einfach die Serien, wo ich mich am meisten hingezogen fühle und das sehr, sehr gerne schaue.
Ich glaube, die letzte Netflix-Serie, die ich bewusst geschaut habe, war Tiger King.
Die kenne ich tatsächlich noch nicht.
Das ist dieser Dokumentarfilm über diesen verrückten Löwen und Tiger-Freak, der dann auch zur amerikanischen Präsidentschaftswahl irgendwie angetreten ist. Wenn du Tiger King nicht kennst, such mal bitte irgendwie mal, das ist eine Aufgabe für in 14 Tagen, such mal bitte nach Joe Exotic.
Okay.
Das war vor ein paar Jahren ein absoluter Banger von irgendeinem verrückten Hillbilly-Typen, der irgendwie privat irgendwelche Tiger hält und sein Nebenbuhler, wo irgendwie der Lebenspartner verschwand und man spekuliert hat, irgendjemand hat jemanden umgebracht und dann verliert noch jemand Gliedmaßen und alles in einer großen Liebesaffäre. Sehr wild, sehr verrückt. Und so bin ich leider nicht.
Ich habe übrigens eine Serienempfehlung. Ich finde, das ist eine der sehr wenigen großartigen deutschen Serien. Name ist zwar englisch, aber Dark. Hast du die geschaut?
Ich habe den Anfang geschaut, dann bin ich irgendwann also ausgestiegen.
Das Problem, also nicht das Problem bei der Serie ist, du brauchst eine Aufmerksamkeit, du darfst gefühlt keine 5 Minuten skippen, weil du dann irgendeinen essentiellen Fakt nicht mitbekommst, der später total erklärend ist.
Ich habe wahrscheinlich auch nebenbei das irgendwie laufen gehabt dann abends und habe dann noch einen Schriftsatz geschrieben irgendwie. Das darf man vielleicht auch nicht machen.
Ja, bei der Serie auf keinen Fall. Die ist großartig. Geht's auch wieder darum, ne? Also riesige Plotline, also riesige verstrickte Timestränge und sowas. Großartig, spiegelt wahrscheinlich auch wieder irgendwie meinen Charakter wieder. Finde ich eine sehr, sehr gute deutsche Serie. Tatsächlich. Auch eine Netflix-Produktion.
Jetzt haben wir mit Netflix also angefangen. Wir haben noch irgendwie Amazon Prime. Die haben das Problem mit diesen Zwischenwerbungen.
Leider stecke ich in Disney Plus gar nicht so drin. Wenn ich überhaupt mal schaue, was ich relativ wenig mache, ist es Netflix. Aber anyways.
Disney Plus ist gerade was so Disney-Filme angeht.
Ja, super. Total. Aber ich gucke tatsächlich nicht so viele Disney-Filme. Ich weiß nicht warum. Das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache.
Ich versuche das jetzt einfach sacken zu lassen. Keine irgendwie geartete Animosität aufzubauen. Und das einfach so hinzunehmen.
Ja, mach das mal. Mach das mal gerne.
Mein lieber Fabius.
Es war eine Folge mit was war die Folge?
Eigentlich recht, also fachspezifisch. Bis uns dann am Ende entglitten ist.
Das ist aber auch vollkommen okay. Bisschen darf man ja abschweifen. Ja, also ich glaube, damit sollte das Thema geklärt sein, was wir tun. Was steht denn jetzt die kommende Woche bei dir an?
Freitag habe ich eine Strafrechtsverhandlung. Da geht es um ein bisschen Betrug, ein bisschen Diebstahl, ein bisschen Körperverletzung.
Bisschen dies, bisschen das, was man halt so macht.
Da freue ich mich drauf, das mache ich immer ganz gerne. Darf ich endlich mal wieder die Robe so überstreifen. Und ansonsten, ich habe irgendeinen Versicherungsrechtsfall, den ich gerne mache. Versicherungsrecht nehme ich ja sowieso ganz gerne gerade zur Zeit.
Ah ja, um Fälle zu sammeln, ne? Also wir haben vorhin ja viel über Strafrecht gesprochen. Verkehrsrecht gesprochen. Ja, Versicherungsrecht brauchst du, also sammelst du ja gerade Fälle,
um einfach. Genauso ist es, um den zweiten zu führen, und man darf ja eigentlich nur 2 haben. Das ist ja das absolute Maximum. Beim dritten kann man irgendeine Sondergenehmigung dann irgendwie stellen.
Ach ja?
Bei mir ist dann geht man davon aus, ja, das ist so ein bisschen diese Fachanwaltsgeschichte. Genau, also das birgt die Woche. Und natürlich noch, es ist noch ein bisschen Europameisterschaft.
Yay. Deutschland gegen Spanien.
Das wird spannend.
Sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird grandioses Fußball an dem Tag.
Ich habe jetzt in den Social Media so irgendwie gelernt, man soll auch fragen, also man solche Sachen irgendwie aufnehmen und dann weitergeben an die Hörer, ne? Welche Netflix-Serie seid ihr denn?
Schreibt uns das gerne mal privat.
Ja, genau. Slidet in die DMs von Fabian.
wahnsinnig großartiger Unternehmerkontext in Unternehmens, in DMs zu sein. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder uns so lange beim Quatschen zugehört habt, wenn ihr hier angekommen seid. Und wie immer, wir sind natürlich auch nur Menschen und möchten uns am Ende des Tages auch verbessern, um euch einen wirklich unterhaltsamen Podcast zu liefern, weil ihr sollt ja auch was mitnehmen davon. Das heißt, lasst uns gerne eine ehrliche Bewertung da. Wir sind immer offen für natürlich nur positives Feedback. Nein, auch ein negatives. Daniel ist hier gerade nickend. Genau, gebt uns gerne ganz offen und ehrliche Kritik. Wir freuen uns sehr über beide Seiten, weil auch wir sind nicht perfekt, aber wir möchten euch eben ein gutes Produkt liefern am Ende des Tages.
In 14 Tagen, lieber Fabian, dann mit Gast, oder?
Ja, wieder in 14 Tagen mit Gast. Jede zweite Folge immer mit Gast und dann wie andersrum jede zweite Folge wieder wir uns beide.
Kann man schon sagen, was man da besonders von ihm lernen kann?
Ja, ich glaube, von unserem nächsten Gast können wir viel mitnehmen, was das Thema Vertrieb und Beziehungsaufbau angeht. Das ist so eine Kombination aus beiden, wie man sich ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufbaut, sein Netzwerk davon profitieren lässt, also sein Netzwerk aushilft, aber auch selber eben Samen sät in dem Netzwerk, dass man dort auch langfristig natürlich was von hat. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Eine schöne Kombination, finde ich, weil ich das ist eine der sympathischsten Art und Weisen, Vertrieb zu betreiben, durch ein gutes Netzwerk.
Ja, und Beziehung.
Genau, richtig. Ja, ich freue mich. Wir hören uns also in 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt
Die Unternehmer-Lounge.
Ja, mit Fabian Senf und Daniel Thiele. Bis dahin, habt zwei erfolgreiche Wochen und wir freuen uns, von euch wieder zu hören. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.